Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Scheint schon offen zu sein. Guten Morgen. Zunächst einmal ganz herzlichen Dank an die Kollegen vom Ernst-Reinhardt-Verlag, die pünktlich die Stafette übergeben haben. Und an den Karl-Auer-Verlag, wir möchten jetzt die nächste Lesung für Sie vorbereiten, also beginnen. Und, zunächst möchte ich den Karl-Auer-Verlag kurz vorstellen. Wir sind in Heidelberg ansässig, ein auf systemische Therapie und spezialisierter Fachverlag mit einem inzwischen sehr breit ausgefächerten Themenrepertoire, zu dem in den letzten Jahren auch ganz stark die Hypnotherapie hinzugekommen ist. Wir haben heute Frau Mechtild Erpenbeck als Autorin und Gast hier bei uns, die ihr neues Buch Wirksam werden vorstellen wird. Frau Erpenbeck ist Senior Coach und Lehrgast in den verschiedenen, also in sehr unterschiedlichen Projektfeldern und der Organisationsberatung, ebenso wie in der Individualberatung. Es geht um Themen wie Konfliktmoderation, Führungskräfteentwicklung. Das Interessante an diesem Neuen, dass es, wie ich finde, ein bisschen in den Zeitgeist, es ist nicht das einzige Buch zum Thema Haltung, das wir in unserem Herbst, in unserem Frühjahrsprogramm haben. Haltung, systemische Haltung, wird in ganz unterschiedlichen Positionen in unseren Büchern in diesem Frühjahr besprochen. Frau Erpenbeck setzt ihrem Buch eine interessante These von Sharma an den Anfang, dass der Erfolg der Intervention davon abhängig ist, wie die innere Verfasstheit des Intervenierenden disponiert sei. Also der Erfolg der Intervention hängt ab von der Verfasstheit des Intervenierenden.
Ja. Sie müssen näher zum Mikrofon. Ja.
Eine These, die man schwierig finden kann, bestreiten kann, über die man heftig diskutieren kann. Und deshalb bin ich sehr gespannt, was Sie sagen werden. Vielen Dank.
So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich hier mit Ihnen wirksam in Kontakt kann. Ist es besser so? Ja? Ich hätte eine Rückkopplung. Okay. Gut. Also wenn irgendwie was nicht verständlich sein sollte dann die Hand oder geben Sie ein Zeichen, weil ich höre es hier nicht so richtig. Stunde Zeit und fange deswegen mal gleich an. Ich noch da? Ja. Wenn man sich im systemischen Ansatz zu Hause fühlt und sich dort nach dem Stellenwert der inneren Haltung umschaut, scheint diese so ein Phantom zu sein, eine Art Hausgeist. Man weiß nicht so genau, in welcher er wohnt und wann und wie sie sich zeigt. Aber im Hause dreht sich ganz sie. Man versammelt sich zu gediegenen Runden in der Bibliothek, und diskutiere und wieder über das Phänomen und seine Implikationen für die Familie und das Gesamte. Die einen vertreten in gesetzten Worten den Standpunkt, die Haltung markiere den entscheidenden Unterschied zwischen den verschiedenen Coaching-Schulen. Die anderen streiten mit bezwert ideologischem Ernst darüber, ob es überhaupt so etwas wie eine systemische Haltung gibt. So ein Geist passt nicht immer ins Konzept. Strittig allein scheint Folgendes. Instrumente und Techniken anzuwenden ist nicht, lernt sich schnell. Und da dies der sichtbare Teil im Handeln eines Coaches, verwechselt man oft die Kunst mit dem Handwerk. A fool with a tool is still a fool. Angenommen also, es gibt so etwas wie eine professionelle Haltung. Wie finde ich dann in sie hinein? Wie steuere ich dahingehend? Was daran hat mit dem systemischen Denken zu tun? Nicht. Oder auch, gibt es ein systemisches Fühlen? Und wie sollte ich empfinden, wahrnehmen und denken können? Wie kann sich meine Aufmerksamkeit gleichermaßen nach außen wie nach innen richten? Wie justiere ich dann neu, ob ich mein Gegenüber wirklich innerlich auf Höhe habe? Wie schaffe ich aus mir heraus eine echte Begegnung, eine ehrliche Kopplung mit der jeweiligen Person? Wie viel Distanz, wie viel Nähe ist gut? Ich mit meinen eigenen Affekten um? Was mache ich gegebenenfalls mit Abneigung, langen Trollgelüsten, Angst, Abwertung, Unterlegenheitsgefühl, Verwirrung, Ratlosigkeit, Konflikten oder Anziehung? Welche Verantwortung habe ich, durch mein So-Sein dazu beitragen, dass mein Gegenüber berührt wird und in sich selber kommt? Diese Fragen sind die Fragen, die mich bewegt haben, als ich angefangen habe zu schreiben. Diese Fragen sind Fragen, die aus der Praxis mir zugewachsen sind. Schlicht und ergreifend aus meiner eigenen Coach über viele lange Jahre und Jahrzehnte. Und es sind gleichzeitig auch die Fragen, die die Ausbildungskandidaten immer wieder gestellt haben. Und ich habe im Grunde aus der Not heraus darauf keine sozusagen stubenrasche Antwort zu wissen, mich auf die Suche gemacht und habe da systemische Sprache nicht viel vorsieht und die systemischen Denkgebäude weit greifen, habe ich mich um meine alten Brillen gekümmert. Also alles, was ich an Denkschulen im Leben schon mal gestreift habe, daraufhin was vielleicht hilfreich sein könnte, um so etwas tatsächlich ganz praktisch im Kontakt, Begegnung mit einem Menschen zu entwickeln, wie eine Haltung, eine innere Haltung. Und so, dass ich in meiner Berufsbiografie einfach an ein paar Schulen vorbeigekommen bin, also an der Psychoanalyse, an der Transaktionsanalyse, an der Dynamik, an dem Gestaltansatz, dem gestalttherapeutischen Ansatz. Und letztlich habe ich auch noch etwas in diesem Zusammenhang, ein bisschen was Besonderes ist oder ein kleines Schmankerl ist, nämlich die Kunst, die Theaterkunst. Und all das habe ich daraufhin so gesucht und gemolken, würde ich gerade sagen. Was kann ich sein, um tatsächlich im Praktischen, in der praktischen Begegnung mit sich selber dahin zu kommen, dass diese innere Haltung entsteht, sie gepflegt werden kann. Und aus all diesen Erfahrungen damit, das hier zusammengeschrieben und habe so die Brillen, die dazu gehören, offen. Und wenn ich Ihnen jetzt gleich was vorlese und es hört sich ein bisschen psychoanalytisch oder wie immer an, dann heißt das, es ist nur einen Winkel, den ich aushabe, und es ist nicht das, was das Buch sagt. So, ich darf nicht quatschen, wurde mir gesagt. Also, ich beginne in dem Buch mit Überschriften, die geradezu programmatisch sind schon, würde ich mal. Und zwar mit Zuhören, Schweigen, Wohnen. Damit beginnt die ganze Sache. Ich lese jetzt mal was im kleinen Kapitelchen Staunen. Kleine Kinder können es, vor einem Menschen stehen, zum Beispiel im Bahn, regungslos, mit großen Augen, völlig entspannten Gesichtszügen und Mund, selbstvergessen in der Betrachtung des Gegenübers. Eine Regung, nicht die Spur einer Reaktion, eines mimischen Kommentars, eines eigenen Affekts, das pure Staunen. Das vollständige in sich aus anderen des Fremden, es ist, als wenn sich der eigene Innenraum einen Stück lang ins Unendliche hineindehnt, um der unbekannten Dimension eines anderen Raum zu geben. So pur, wie wir als Kind staunen konnten, so wird es werden. Nur noch selten erleben wir diesen Zustand vollständiger Versenkung. erhabene Momente sein. Ein Naturschauspiel, ein technisches Wunderwerk, bewältigendes Zeugnis für die kulturschaffende Kraft der Menschheit. Dann ist ein Wimpernschlag lang doch, dass in uns nichts, aber nichts anderes ist als die Hingabe an das, was unsere Sinne wahrnehmen. Und da wir offenbar dazu in der Lage sind, müssten wir den Zugang zu der entsprechenden Ressource finden können. Scheint es doch durchaus möglich, sich auch bei kleineren Anlässen diesem inneren Zustand zu nähern. Zum Beispiel in der Begegnung mit einem Menschen, der ins Coaching kommt. Im Kurs geistert allenthalben der Anspruch herum, man müsse im Umgang mit den Klienten eine achtlose Haltung einnehmen. Dieser Begriff kann leicht irreführen. Es liegt ihm ein zugrunde. Eine Absicht haben muss nicht zwangsläufig gleichbedeutend sein, ein eigenes Ziel verfolgen oder eigene Interessen haben. Das banale Handeln beginnt an einer ganz anderen Stelle. Sobald ich aktiv werde, etwas oder tue, habe ich zwangsläufig irgendeine Leitidee, die mich in der Wahl der Kommunikationsinterventionen orientiert. Insofern habe ich durchaus eine, wenn es nur dem Coaching ganz grundsätzlich innewohnende Absicht ist, Impulse zu setzen, Coaches beim Finden ihrer eigenen Lösung unterstützen. So ist es nicht nur unglich, sondern auch notwendig, sich diese Meta-Absicht im Bewusstsein zu setzen. Die einzigen Momente echter Absichtslosigkeit sind vielleicht die Momente des Staunens. Und damit ist auch etwas anderes als die systemisch-professionelle Gruppe gemeint, die beschriebenen Phänomene als anerkennenswerte Anpassungsleistungen zu sehen. Das Staunen kommt sozusagen aus einem ganz anderen inneren Raum. Vieles, worüber es sich im Coaching staunen lässt, zum Beispiel darüber, welch unerhört Abenteuerromane und Psychothriller das Leben gerade für die Menschen geschrieben hat, die ganz unkennbar daherkommen. Ebenso in diesem Sinne erstaunlich ist immer wieder der opulente und nicht enden wollende Reichtum, mit dem manch einer eine besonders liebgewonnene Problemkonstruktion pflegt. Das Staunen gilt einfach der ungeheuren persönlichen Kraft, die jemand aufzubringen vermag, einer über die Maßen belastenden Situation zu verharren und zu überleben. Oder es ist die Geschichte, die Menschen entwickeln können, damit sie immer schneller sind als ihre eigene Angst. Oder ihre plötzlichen Sprünge in vollkommen unvorhergesehene Richtungen. Die Liste der möglichen Anlässe zum Staunen mühelos erweitern. Momente des Staunens sind flüchtig von einer tiefen Aufnahmebereitschaft. Wenn sie sich ergeben, bergen sie einen ganz Spauber, bieten eine unvergleichliche Möglichkeit, sich dem Gegenüber zu öffnen. Vor allem stützen sie auf die tiefste und nachhaltigste Weise eine Wertungshaltung in der Begegnung. Denn wer staunt, kann nicht gleichzeitig ablehnen oder abwehren. Noch nicht einmal erklären oder verstehen ist drin. In Momenten reinen Staunens sind wir im Wortsinn sprachlos und selbstvergessen. Dies kann in uns eine sehr wertvolle Grundlage für alles darauf folgende Handeln sein. Ist der Moment des Staunens, folgt eine neugierige, vorsichtige Hinbewegung. So wie das Kleinkind in der U-Bahn nach langen Minuten stummen Staunens aus der Regelzeit erwacht und seine Hand zum Beispiel nach den Dreadlocks seines Gegenübers sagt. Eine behutsame und doch zielstrebige Geste, der Anbeginn all dessen mit Begegnung gemeint ist. Alle Exploration beginnt mit der Szene des Staunens. Aller Einsatz von Wissen und Können kommt danach. Jetzt springen wir mal ein bisschen im Buch. Das war sozusagen aus dem Anfang. Ich bin wahnsinnig schlau, wenn ich was vom Anfang, ein bisschen aus der Mitte und ein bisschen vom Schluss lese. Deswegen lese ich ein bisschen was aus der Mitte. Wie schon gesagt, benutze ich unterschiedliche Brillen und die Brille, die ich jetzt gerade mal auf, die Brille der Gruppendynamik. Da habe ich vor vielen Jahrzehnten auch mal einen für mich sehr wichtigen Start genommen. Und wie das immer so ist in der Berufsbiografie, vieles war, bleibt bei einem in irgendeiner Form, selbst wenn man selber mittlerweile irgendwie mal konvertiert ist, sozusagen. Also was mir geblieben ist von der Gruppendynamik, ist Hier und Jetzt, Interventionen im Hier und Jetzt. Und da lese ich jetzt mal was zu. Die Coachee-Person bringt ihr gelerntes Verhalten in die Interaktion, wenn sie den Coaching-Raum betritt, so wie wir alle auf Vertrautes und Gelerntes zurückgreifen können, besonders in neuen und damit Unsicherheit schaffenden Situationen. Erholungszwang können wir uns immer zunutze machen. Wenn in der Begegnung mit der Coachee-Person dagegen ist, dass man auf so manche Verhaltensweise treffen könnte, die zu ihrem Stammrepertoire, was könnte da näher liegen, als sich ihre Eigenart im Hier und Jetzt anzuschauen. im Folgenden gerne an einem Beispiel aus meiner Coaching-Praxis etwas plastischer werden lassen. Es handelt sich um die Begegnung mit einem Mann, den ich in meiner Erinnerung immer leicht feig Raumgestalter nenne. Hier kommt die Szene. Er warte an einem Junimorgen den ranghohen Manager eines DAX-Unternehmens als Coach. Wir hatten bis dato nur telefoniert und uns über die Modalitäten verständigt. Es sollte also unser erster offizieller Coaching-Termin sein. Es klingelt, der Mann kommt herauf, betritt meine Praxis und geht, nachdem er mir etwas gehetzt und abwesend die Hand hat, an mir vorbei, quer durch den Raum, nimmt einen der beiden am Fenster stehenden, dies ist seit Jahren mein Coaching-Setting, wuchtet ihn hoch und platziert ihn entschlossen völlig anderen Stelle im Raum. Er sagt, so ist es besser, ich hasse die Sonne. Er weist mit einer leichten Geste auf den stehen gebliebenen Sessel und fügt hinzu, nehmen Sie doch Platz. Natürlich war ich in der Situation fassungslos. Empörung brandete in mir auf. So etwas hatte noch niemand zuvor, auch nur ansatzweise gewonnen. Ich schaute eine Sekunde wie betäubt auf die mir vertraute Stelle noch der zweite Sessel gestanden hatte und es fuhr mir jäh durchs Gemüt, ich muss was tun, hier und jetzt. Mit dieser Blitzaktion und seinen kurzen Worten hatte dieser das ausgehebelt, was den sicheren Rahmen meiner Arbeit ausmacht. Die Hoheit über das Setting und die Gastgeberinnenhoheit, jemandem einen Platz anzubieten. Eindeutiger nicht als derjenige in Szene setzen, der auch in dieser Situation der Ranghöhere ist, war mein Befund. Was also hatte ich für Möglichkeiten? Möglichkeit A, Ausblendung. Ich kann die Dreistigkeit erlegen, so tun, als wenn nichts wäre, mich in den angebotenen Sessel setzen und wie gewohnt das Coaching gehen. Was wäre die Folge? Die Folge, ich kriege kein Bein mehr an Deck. Er wird mich gar nicht in meiner Rolle wahrnehmen können und, frustriert und um eine weitere Bestätigung seiner inneren Glaubenssätze reicher, von dann zieht. Möglichkeit B, Abmahnung oder Belehrung. Ich kann meiner Empörung verleihen und ihn zurechtweisen, ihm implizit oder explizit klar machen, aus meiner Sicht ein recht ungehöriges Verhalten ist, ihn darauf hinweisen, dass dies meine Praxis ist, ich von meinen Gästen die Einhaltung gewisser Regeln erwarte. Was wäre die Folge? Er wird sich möglicherweise formvollendet entschuldigen, was das toxische Thema Schuld nicht im Mindesten aus der Welt schaffen kann. Er wird sich innerlich vielmehr gegen Zurechtweisungen verwahren und mich im Gegenzug aggressiv abwerten und zum Beispiel, was für eine blöde Zicke, der sollte man gerade noch gnadenloser ihr Feng Shui durcheinander bringen. Ich meinerseits bliebe ihm gegenüber ebenso in Abwehrhaltung, wäre der Hut vor neuerlichen Übergriffen und würde mich möglicherweise ebenso mit geheimer Abwertung schützen. Typisch Alpha-Männchen, kann nicht anders, erstmal laut brüllen und alles niedertrampeln. Möglichkeit C. Kommentar zu der Szene im Sinne einer Intervention. Ich kann mit Humor und Leichtigkeit seine Aktion als Element, das Aufschluss über seine vertrauten Verhaltensmuster geben könnte und ihm dies angemessen achtungsvollen Weise spiegeln. Zum Glück entschied ich mich in Sekunde für diese dritte Möglichkeit. Ich musste tatsächlich etwas schmunzeln und sagte dann, Herr Schwan, das hat sich vor Ihnen noch absolut keiner getraut. Sie scheinen es aber drauf zu haben, die Dinge ordnen, wie Sie es brauchen und Menschen, ehe sie überhaupt Luft holen können, unter Ihre Regie zu bringen. Ich muss mich da auf was gefasst machen mit Ihnen. Diese Person stellte die gleiche Augenhöhe in der Interaktion recht schnell wieder her und führte hinaus geradewegs in sein Thema, dass er immer wieder trotz höchster Management-Comp verschiedenen Stakeholder im Unternehmen, auf deren Loyalität er teilweise empfindlich war, verprellt und nicht versteht, was da eigentlich geschieht. Die Sitzung war und blieb eine außerordentlich intensive, da wir die gesamte Zeit von der Begegnung im Hier und Jetzt gezehrt haben. Er stellte mir viele Fragen zu dem, was als Reaktion auf seine Handlung in mir vorgegangen sei und begann durch genaue Untersuchung der Interaktionsdynamik dieser Szene zu verstehen, was möglicherweise der Hintergrund der Reaktion vom Typ A oder B ist, mit denen er im Unternehmenskontext ziemlich oft zu tun bekommt, was er durchaus als unbefriedigend und dysfunktional erlebt. Zunächst ist eine Hier- und Jetzt-Interaktion in der Regel eine Irritation. Sie bricht die stille Übereinkunft, den Blick gemein, eine Sache, ein Problem, ein Vorkommnis irgendwo da draußen zu richten. Ich also aus dem Schulterschluss der gleichen inneren Blickrichtung und wendet sich der anderen Person direkt. Ich schaue sie an und lade sie damit ein, mich auch anzuschauen. Im Hier. Dies ist ein ausgesprochen delikater Moment. Die Spannung steigt spürbar, und es entsteht augenblicklich so etwas wie eine erhöhte Intimität. Ein wichtiger Aspekt der großen alten Kunst, einen intimen Raum zu betreten, besteht nun allerdings eine angemessene Form und den richtigen Moment dafür zu wählen. Denn auch wenn ich sehr achtsam zu Werke gegangen bin, wenn ich mich bemüht habe, die Zeichen gut und respektvoll zu legen, diese Avance kann mir trotz alledem böse auf die Füße fallen. Es gibt Möglichkeit auszuschließen, dass mein Gegenüber sie als Übergriff empfindet und mir ruckzuck die Tür vor der Nase hält. Menschliche Reaktionen sind niemals berechenbar. Vermutlich ist die Möglichkeit, zurückgewiesen zu werden, bei vielen schon Grund genug, es gar nicht erst zu versuchen. Wir tun und lassen ja so manches, um eine mögliche Kränkung zu vermeiden. Trotz alledem die Ebene des Hier und Jetzt in die Coaching-Aktion einbeziehen will, die Coaches auf diesen Tanzboden führt, beginnt damit ein sehr persönliches Wachstum, zu dem eine recht radikale Bereitschaft gehört. In dieser Art des Umgangs miteinander werde ich weigerlich auch selbst begegnen. Gewissermaßen trete ich vor einen Spiegel, von ich, ganz wie im Märchen, noch nicht weiß, was er zeigen wird. Denn die Betrachtung der Vor- hier und jetzt macht es notwendig, sich gegenseitig Rückmeldung zu geben. Damit eine Kultur der persönlichen Offenheit. Es entsteht die immer greifbare Möglichkeit, der jeweils anderen Person zu sagen, wie ihr Interaktionshandeln wahrgenommen, welche Wirkungen es bei einem selbst zeitigt. Diese sehr unmittelbar im Geschehen angebundenen Feedbackschleifen konstituieren eine recht rasante Form der Begegnung. Sie hat mit einem durchschnittlichen, wohltemperierten Coaching-Gespräch so wenig zu Kitesurfen mit Tretbootfahren. Sich dem zu stellen heißt, ständig für Unsehbares bereit zu sein, das mich gegebenenfalls aus der Kurve tragen könnte. Als Coach die Möglichkeit fürchtet, einem Bild im Spiegel zu begegnen, das ihn erschreckt, sollte tatsächlich vorsichtig sein. So ist diese Arbeit auch, sozusagen Rahlnutzen, ein wertvolles Erfahrungslernen für die Coach-Person. Es gibt keine bessere Möglichkeit fortwährender Selbstüberprüfung durch Klientenfeedback im laufenden Geschehen. Wie alle unsere Arten lernen wir nur im sozialen Raum und durch die Konfrontation mit dem. Ich muss mal auf die Uhr gucken. Ich lese noch 2 Minuten, habe ich noch, ne? Lese ich noch. Setz mich ruhig dazu. Aus dem Schluss. Nicht mehr lang. Selbststeuerung ist ein lichtscheues Thema. Es erfordert langen, aufrichtigen und nicht selten anstrengenden Selbsterfahrungsprozess und viel Lernen mit einem Gegenüber. Wenn ich bewusst auf meine inneren Prozesse Einfluss nehme, muss ich mich erst einmal selbst beobachten können, mir beschreiben können, was da los ist, es mir dann hinlänglich erklären und das Erklärte bewähren, um dann gegebenenfalls Gefühle und Handlungsimpulse im Dienste des professionellen Ziels umlenken, nicht mehr und nicht weniger. Und selbst wenn ich dazu relativ in der Lage bin, ist noch bei weitem nicht gesichert, dass ich ein ganzes Berufsleben lang so achtsam werde, es auch kontinuierlich zu tun. Da heißt es immer aufs Neue bei sich fangen. Für diese Arbeit gibt es keine Ziellinie, keinen Zustand der Vollendung, keine Prüfung, keinen zertifizierten Abschluss. Es ist eine immerwährende Suche. Es geht um den Mut, unentwegt über selbstgelegte Fußalpern darüber lachen und daraus lernen zu können. Je mehr es mir gelingt, dann im Sinne seiner ihm innewohnenden Eigenlogik liebevoll auf die Spur zu kommen, desto milder kann ich auch mich selbst und vor allem meinen Anstrengungen betrachten, einigermaßen gut in des Lebens zu gelangen. Es geht immer nur um eine in sich stimmige Geschichte, egal wie abseitig und leidvoll das Ergebnis der Bemühungen bisweilen ausfällt. So hat die kontinuierliche Arbeit in diesem Geiste einen bemerkenswerten positiven Rückkopfeffekt, der hier zu guter Letzt unbedingt erwähnt werden sollte. Ich stoße damit einem Gegenüber etwas an, es verändert auch mich selbst. Langsam und stetig entsteht auf diese Weise eine kräftige und ausgesprochen geländegängige Mischung aus Demut. Dazu gehört zu wissen, dass ich da, wo ich gerade hinschaue, immer nur das sehe, was ich sehe, niemals aber das, was ist. Ernst zu nehmen, dass der Eigensinn des Systems, mit dem ich mich beschäftige, niemals zulässt, dass ich über das System bestimmen kann. Dass ich aber in der Verantwortung bin, Impulse zu setzen, etwas in Bewegung zu bringen, um dann, was geschieht, und daraus stetig mehr über die Bedingungen der Möglichkeit zu lernen. Die Einstellung kann uns, begleitet von den unterschiedlichsten Arbeitsansätzen, durch alle Kontakte in Coaching, Training, Beratung und Therapie tragen. Es ist die Kunst in einem sich ständig bewegenden Feld, eine spezifische Art der Präsenz, eine Hinwendung im Kontakt, die sich jedes Mal von Neuem in unaufgeregter Zeit vollzieht, unabhängig von Methoden und Denkschulen. Eine Intung eben. Danke.
Ein bisschen mehr Fragen an die Autorin haben. Wir können, dann würde ich Sie vor die Stelle bitten. Frau Erbenbeck wird noch einen Moment dort sein. Dort gibt es auch das Buch. Wenn Sie es signieren lassen möchten, dann sehr gerne vor dieser Stellwand im Korridor und später am Stand 109 an unserem am Stand unseres Verlages. Das ist Luschliger, das ist gleich hier oben um die Ecke schräg gegenüber. Also sehr gerne, wenn Sie noch Interesse haben, direkt an die Autorin. Bitte.
Ja, bin da.
Okay. Gut. Vielen Dank.
Das ist anstrengend, ja. Geschafft, auf die Minute.
Aber super, ja.
Auf die Minute.
Und da sitzt
ja, Punktlandung und zum Glück.
Ich hatte schon fast, wir hatten schon fast die Befürchtung, dass wir noch eine halbe Stunde Frage von mir machen. Gerade eben erst angebrochen ist.
Hallo. Wird jetzt eine halbe Stunde länger machen müssen, oder?
Okay. Das hätten wir auch geschafft. So.
Die gehen jetzt wackeln jetzt auf die andere Seite.
Wenn ich, ja, darf. So, und wir machen so einen weiter. Ist das Ihr Rechner?
Genau.
Okay, alles klar.
Ja, genau. Also zwei Minuten brauchen wir.
Ja. Ich stelle Sie mal kurz vor. Also es geht hier flugs weiter. mit dem Autor des Karl-Auer Verlags, Detlef Scholz. Schwatz mal so drauf los. Sie können da in Ruhe Ihren Rechner hochfahren. Detlef Scholz hat bei uns schon ein Buch veröffentlicht, Systemische Intervention bei Internetabhängigkeit. Vor 2 Jahren, glaube ich, war das.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.